Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Anke Domscheit-Berg, parteilose Bundestagsabgeordnete in der Fraktion der Linken, Netzaktivistin, Publizistin und jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Frenzel.
Es ist ja einiges los in diesen Tagen. Theresa May muss sich heute Abend schon einem Misstrauensvotum ihrer Fraktion stellen. Wir haben Katowice, die Trippelschritte dort gegen den Klimawandel, die weitergehen. Und dann diese schrecklichen Nachrichten aus Straßburg, die Schüsse auf dem Weihnachtsmarkt. Was all die wichtigen Themen zumindest für den Moment auch gestern Abend in den Schatten gestellt hat und stellt. Wie sehr hat Sie diese Nachricht bedrückt?
Also jedes Attentat, wir wissen ja noch nicht, ob es ein terroristischer Anschlag war mit Sicherheit, aber jedes Attentat ist natürlich eine große Verunsicherung. Und der Umstand, dass es in der Nähe eines Weihnachtsmarkts stattfand, hat natürlich für Berliner auch nochmal andere Erinnerungen wachgerufen. Was mich mit Sorge erfüllt, ist allerdings der Umstand, dass ich fürchte, dass man dieses Beispiel gleich wieder nehmen wird, um von mehr Überwachung zu reden, Bürgerrechte einzuschränken. Und ich glaube, dass die Vergangenheit und auch dieses neue Attentat gezeigt haben, dass das eine mehr esoterische Sicherheitspolitik ist, mehr Symbolpolitik, dass das eigentliche Problem ist, dass man nicht weiß, wer die Gefährder sind. Auch dieser Mann war vorher bekannt. Er sollte ja schon am gleichen Tag verhaftet werden, an dem das passiert ist, sondern dass wir offensichtlich eine bessere Kooperation zwischen den Sicherheitskräften brauchen und nicht mehr Überwachung.
Wir werden darüber sprechen und Ihnen natürlich auch berichten, wenn es Neuigkeiten aus Frankreich gibt. Noch ist der Täter ja auf der Flucht, der mutmaßliche Täter. Anke Domscheit-Berg, mein Gast heute im Studio. Ich bin Corbinian Frenzel, wünsche einen schönen guten Tag. Deutschlandfunk Kultur am Mittag nach einer Schocknachricht aus Frankreich, aus Straßburg. 3 Tote, 14 teils schwer Verletzte nach Schüssen auf dem Weihnachtsmarkt am Abend. Der Mann, der geschossen haben soll, ist Polizei bekannt. Ein islamistisch radikalisierter 29-jähriger Mann, noch immer auf der Flucht. Zu Gast bei mir ist die Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg. Das ist ja bei diesen Taten, gerade wenn wir offenbar nur einen Einzeltäter haben, auch immer die Frage, wo ist eigentlich die Grenze zu Terror erreicht und wo müssen wir von einer schockierenden, möglicherweise motivierten, durch gewisse Motive motivierten Tat sprechen?
Ja, das ist eine völlig berechtigte Frage. Früher hat man sowas als Amoklauf bezeichnet. Heute kommt der Begriff in den Medien eigentlich gar nicht mehr vor, weil jede dieser Taten ist immer sofort ein Terroranschlag, auch wenn man das so genau noch gar nicht wirklich weiß. Also es gibt ja bestimmte Muster auch bei solchen Amokläufen, in der Regel junge Männer, die irgendein Problem mit irgendwas haben. Und manchmal suchen die sich eben auch ein Motiv, das dann zum Beispiel im Islamismus zu finden ist, hängen aber eigentlich in den Strukturen gar nicht drin. Beides ist gefährlich. Gegen beides muss man versuchen, sich als Gesellschaft zu schützen. Und ich glaube, für beides ist eigentlich ein Ansatz, der etwas gesamtgesellschaftlicher guckt, ein erfolgversprechender, dass man zum Beispiel Menschen eine Perspektive für die Zukunft gibt, dass man die Anstrengungen im Bereich der Integration verstärkt, dass man Diskriminierung bekämpft. Alles das, was Menschen hoffnungslos verzweifelt macht und ihnen das Gefühl der Ohnmacht in einer Gesellschaft gibt, kann dazu beitragen, dass man unter bestimmten Verhältnissen sich radikalisiert und am Ende auch zu Gewalt greift.
Und gleichzeitig muss man aber natürlich auch bei denen alles das schon nichts mehr bringt oder bringen konnte, weil man es nicht getan hat, gucken, wie man damit umgeht. Das ist ja die Frage, die sich jetzt wieder viele stellen. Wie jemand, der ein derartiges Profil hat, der Polizei bekannt war, der ja verhaftet werden sollte, an dem Tag, am gestrigen Tag, als das alles passiert ist, wie der letztendlich doch frei rumlaufen konnte und in der Lage sein konnte, auch Waffen zu haben. Und ich finde, das ist so eine Frage, die muss man vielleicht gar nicht in einem Links-Rechts- und Freiheit versus Sicherheitsschema aufmachen, aber eine Frage, die sich ja wirklich laut stellt.
Ja, es ist eigentlich gerade die Frage, die nicht Freiheit gegenüber Sicherheit stellt. Das ist ja die Debattenrichtung, die wir in den letzten Jahren besonders häufig gehabt haben, wo sozusagen das Mittel der Reaktion und der ersten Wahl war, darüber nachzudenken, wie man Polizeigesetze noch mehr verschärft, wie man mehr Überwachung macht, was sich aber nachweislich als ineffektiv herausgestellt hat und im Übrigen auch nicht das Problem ist, sondern die Mutter aller Fragen haben Sie gerade gestellt. Wie können wir die Menschen, von denen wir bereits wissen, sie sind gefährlich, wie können wir die daran hindern, solche Dinge in die Tat umzusetzen? Also Sascha Lober hat das im Spiegel ja mal 2017 sehr schön zusammengezählt und hat also seit 2014 islamistische Mordanschläge gab es 13 verschiedene, da waren 24 Täter involviert. Alle 24 waren der Polizei bekannt und die meisten auch als Gewalttäter mit Verbindungen zu islamistischen Netzwerken. Bei Anis Amri haben wir ja nochmal einen ganz anderen Fall. Manche saßen schon in Gefängnissen, manche, da kannte man ihre Netzwerke. Man war nur nicht in der Lage, sie ausreichend anlassbezogen zu überwachen.
Und warum war man nicht in der Lage? Weil dafür die gesetzlichen Grundlagen fehlten? Das
Nein,
wäre ja die,
oft ein
die rechte Kritik. Oder genau,
es ist weil ein Ressourcenproblem. Ich glaube, wir haben einerseits zu wenig Menschen, die sich damit beschäftigen, im Rahmen zum Beispiel der Polizei. Wir haben eine nicht gut funktionierende Kooperation zwischen Ländern zum Beispiel. Ne? Ist ja Ländersache in der Regel, aber auch zwischen Staaten, wenn es dann um grenzüberschreitende Geschichten geht. Aber ich glaube, dass diese Art, Sascha Lobo hat das esoterische Sicherheitspolitik genannt, auch ein Teil davon ist. Denn wenn wir sehr viel Ressourcen, personelle und finanzielle, in Massenüberwachung stecken, fehlen die uns ja an einer anderen Stelle. Und vor allem gaukeln sie uns ein Mehr an Sicherheit vor, das wir nicht haben. Das heißt, wir müssten eigentlich dort abziehen, mehr in die Ausbildung von Polizisten stecken, mehr in die Anzahl von Polizisten stecken und einfach die klassische Polizeiarbeit besser machen können.
Das Interessante in diesem Fall ist wohl auch, dass die Radikalisierung, die wir da bei dem Mann konstatieren müssen, stattgefunden hat, ausgerechnet im Gefängnis, also in einer staatlichen Institution. Das ist ein sehr spannender Aspekt. Mein Kollege Burkhard Bürke hat sich damit vor einiger Zeit intensiver befasst. Der wird heute im Programm sein bei uns im Deutschlandfunk Kultur nach 17 Uhr. Anke Domscheit-Berg, bis hierhin vielen Dank. Zu spät, den eigenen Laden noch in den Griff zu kriegen. Das ist der Stand der Dinge bei Theresa May. Die britische Premierministerin muss sich einem Misstrauensvotum ihrer eigenen Fraktion stellen. Ihre innerparteilichen Gegner innerhalb der Tories haben heute Morgen die Mehrheit dafür zusammenbekommen. Die Abstimmung ist schon heute Abend. Frage an meinen Gast, Anke Domscheit-Berg, Mitglied der Linksfraktion im Bundestag. Was wäre denn ein gutes Ergebnis im Sinne Europas? Soll man Theresa May eher die Daumen drücken oder eher nicht?
Also ich drücke sie ihr nicht, weil ich glaube, dass es keine gute Politik ist, die da für ihr Land gemacht wird. Ich glaube, also einen richtig guten Ausweg gibt es wahrscheinlich in einer derart verfahrenen Situation nicht. Ich glaube aber, dass der noch bestmögliche Ausweg ein zweites Referendum wäre. Denn es gibt natürlich nachvollziehbar das Lager, das sagt, das Volk war gefragt worden und jetzt muss man sich dran halten. Das kann ich rational nachvollziehen, aber wenn man sich vor Augen führt, wie diese Abstimmung gelaufen ist und wie schlecht die Informationen im Vorfeld waren, wie viel Fake News passiert sind, wie viele inzwischen Gerichtsverfahren eröffnet worden sind wegen illegaler Finanzierung in der Pro-Brexit-Werbung oder auch was an Fake News über sogenannte dunkle, intransparente Anzeigen auf Facebook verbreitet worden ist, wo man also sehr gezielt sehr kleine Nutzergruppen adressiert hat mit falschen Nachrichten. Also um das verständlich zu machen, man hat zum Beispiel für Geld bei Facebook bei Teeliebhabern, die sehr große Teeliebhaber waren, Anzeigen schalten lassen, die gesagt haben, die EU will Teekessel verbieten, was komplett erfunden war. Man hat an Tierliebhaber, die bei PETA Mitglied sind oder so, Annoncen schalten lassen, die sagen, die EU, die will irgendwie Robbenbabys töten lassen. Und man hat welchen, die ein Problem mit Geflüchteten haben, erzählt, dass quasi übermorgen die Türkei Mitglied der Europäischen Union wird und 78 Millionen Türken auf dem Weg nach Großbritannien sind. Alle diese Nachrichten waren falsch.
Gut, jetzt könnte man sagen, das ist natürlich schon immer auch ein bisschen Teil politischer Kampagnen gewesen. Wenn ich das in den Geschichtsbüchern richtig erinnere, hat auch Konrad Adenauer für Bundestagswahlen in den 50ern gerne mal kurz durchscheinen lassen, die SPD würde finanziert aus Moskau, um dann kurz nach der Wahl zu sagen, war gar nicht so.
Aber das Intransparente ist jetzt neu. Also das konnte man vorher nicht so machen. Natürlich wurden immer falsche Behauptungen aufgestellt, das ist überhaupt gar keine Frage, aber da hatte die andere Seite immer die Möglichkeit, sich dagegen zu wehren.
Hätten sie natürlich wahrscheinlich bei diesem Brexit-Referendum auch gehabt. Also die Schwäche der Pro-Europäer in Großbritannien war da sicherlich auch ein Thema. Was ich aber interessant finde in dem Zusammenhang beim Stichwort zweites Referendum, wir hatten ja in den letzten zwei Jahren auch regelmäßig Umfragen, wie die Briten zu dieser Austrittsfrage stehen, die relativ stabil waren. Das ist jetzt erst in letzter Zeit gekippt, als man auch gemerkt hat, dass das jetzt alles ziemlich, ziemlich schwierig. Aber da kann man ja schon davon ausgehen, da gab es offenbar wirklich einen Willen. Und drehen Sie es mal um. Wenn wir jetzt ein Referendum hätten, das zu 52% für den Verbleib ist und zweites und 48% sagen leave, haben wir ja nach wie vor ein sehr gespaltenes Land, eine politische Situation, mit der man dann andersrum umgehen müsste, eine andere große enttäuschte Gruppe hätte.
Ja, deswegen, aber auch gerade deswegen glaube ich, dass man ein Referendum braucht. Also man könnte rein theoretisch auch als Parlament sagen, wir machen das jetzt anders. Das wäre ganz schlecht, sondern man braucht ein neues Volksvotum, das möglicherweise, ich weiß es nicht sicher, auch etwas klarer ausgehen würde. Was aber unbestritten richtig ist, ist, dass wir eine Spaltung des Landes haben und Europa auch in der Verantwortung ist, offensichtlich deutlicher zu machen, wozu es eigentlich gut ist. Dazu gehört auch eine weitere oder sehr viel stärkere Demokratisierung der Europäischen Union. Im Moment haben wir gegen die anstehende Urheberrechtsreform zum Beispiel über 4 Millionen Unterschriften in Europa gesammelt, die trotzdem, so ist im Moment der Eindruck, ignoriert werden. Das trägt jetzt nicht gerade dazu bei, Vertrauen in demokratische Instanzen der EU zu fördern. Also da hat auch EU eine Hausaufgabe und nicht bloß Großbritannien.
Wenn Theresa May heute scheitern sollte, ist eine Möglichkeit auch, dass es Neuwahlen gibt in Großbritannien, also des Unterhauses. Da gibt es natürlich die Opposition, angeführt von Jeremy Corbyn, der in gewisser Weise ein Held, ein gemeinsamer Held der Linken ist, wahrscheinlich auch durch die Abwesenheit einer echten Linkspartei in Großbritannien, auch für viele Linke in Deutschland, der ja aber auch sehr ambivalent zu dieser Europäischen Union steht. Also wo man auch das Gefühl hat, so ein richtiger Kämpfer für diese Idee ist er nicht.
Na, wir haben das Problem in der ganzen Labour-Partei. Es gibt zwar eine zunehmende Anzahl parteiübergreifend von Abgeordneten, die für einen Verbleib in der EU sind. Man kann das aber gar nicht an Parteigrenzen so festmachen. Das würde bei Neuwahlen einen Wahlkampf wirklich erschweren, weil da wird natürlich die alles entscheidende Frage sein, lief ja oder nicht.
Es sind, aber und das
da
ist
müssen
vielleicht
sich Parteien auch positionieren. Ja. Und im Moment gibt es keine eindeutige Position der Labour-Partei, ob sie jetzt mehrheitlich dafür oder dagegen ist. Das macht es natürlich richtig schwierig.
Die einzigen, die richtig dafür sind, neben den relativ kleinen Grünen, sind die Liberaldemokraten. Das wäre natürlich jetzt für Sie als eine, die sich der Linken nahe fühlt, schwierig, dann die Liberaldemokraten zu unterstützen, vermute ich. Aber
das ist zu einfach gesagt. Ja. Also ich habe in Newcastle studiert und habe dort einen Politiker der Liberalen kennengelernt und habe dort, also war ein Professor von mir, wir haben uns sehr viel über politische Themen unterhalten und ich habe also mindestens dort in Newcastle festgestellt, dass es die liberale Partei dort sehr viel mit der linken Partei gemein hat und gar nicht mit der Liberalen, wie wir sie als FDP im Bundestag kennen.
Kurze Frage zum Schluss dieses Themas. Bei einem zweiten Referendum, wenn es denn kommt, und ich habe auch gewisse Sympathien dafür, aber jenseits der Frage, ob wir das Land damit wieder in eine andere Richtung spalten, möglicherweise natürlich auch die Sorge, sind Sie denn sicher, dass man bei einem zweiten Referendum all das, was Sie jetzt beklagt haben an Manipulation, dass wir das jetzt besser im Griff hätten?
Ja, bei einigen Beispielen weiß ich das, weil Facebook hat aufgrund der vielseitigen Proteste von diversen Parlamenten unterschiedlicher Länder die Dark Ads quasi sich selbst verboten. Die gibt es also nicht mehr. Es sind jetzt bei allen politischen Anzeigen, kann man sich anzeigen lassen, welche Anzeigen wem vorgespielt worden sind, wer dafür bezahlt hat. Auch das war ja ein großes Problem. Wo sind eigentlich die Finanzströme her? Das macht jetzt Facebook alles transparent. Und das macht es leichter, auch bestimmte Fake News öffentlich zu entlarven und einfach Gegenpositionen zu stellen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Mein Gast heute, die Publizistin und Politikerin Anke Domscheit-Berg, parteiloses Mitglied der linken Fraktion im Bundestag. Frau Domscheit-Berg, ich sage aufstehen. Was sagen Sie?
Ich sage, die wirkliche Sammlungsbewegung hat am 13. Oktober in Berlin eine 750.000 Menschen auf die Straße gebracht und hieß unteilbar. Okay. Ich war dabei.
Also leichte Skepsis höre ich daraus gegenüber der Bewegung Aufstehen Ihrer Fraktionschefin Sarah Wagenknecht. Da gibt es Nachrichten heute von Sarah Wagenknecht selbst. Sie hat sich erklärt, hat nämlich erklärt, dass unter den Unterstützern, die da gesammelt werden, in dieser großen linken Sammlungsbewegung, die sich Sarah Wagenknecht und andere vorstellen, auch 100 Unterstützer sind, die selbst angeben, AfD-Mitglied zu sein. Ihnen wird jetzt auch der Austritt nahegelegt. Reicht das?
Ich glaube, dass man sich gar nicht klar genug nach rechts abgrenzen kann, wenn es darum geht, eine soziale Bewegung zu mobilisieren. Und ich würde mal sagen, das ist bis jetzt noch nicht so grandios gelungen. Also zum Beispiel bei dem fehlenden Aufruf zu unteilbar hat man das sehen können. Aber auch, wenn man sich bestimmte Facebook-Gruppen anguckt, was für Arten Debatten da in Aufstehen-Gruppen geführt werden, da würde ich mir auch mehr Abgrenzung wünschen. Denn es passiert sehr leicht, dass soziale Bewegungen von rechts annektiert werden, weil Menschen, die frustriert sind, die verzweifelt sind, die sich auch in diesem Fall ohnmächtig fühlen gegenüber dem, was da oben in der Politik irgendwie passiert, die sind halt leichter erreichbar für diese Art von Manipulation. Und da wird sehr oft auf eine einfache Erklärung und eine einfache Problemlösung gehört und darauf reingefallen. Und die viele Menschen von denen bekommen gar nicht mit, was zum Beispiel die AfD für eine antisoziale Politik im Bundestag betreibt. Das bekomme ich ja mit. Ja, wenn sie zum Beispiel keine BAföG-Erhöhung haben wollen, weil sie der Meinung sind, da studieren sowieso schon zu viele Leute. Oder wenn sie eine Mietpreisbremse blöd finden, weil das für sie ein sozialistisches Gedankengut ist. Das muss man sich mal reinziehen. Also wenn man dann Leute fragt, das sind, glaube ich, die auch Sarah Wagenknecht damit gemeint hat, also auch die Anhänger, um die man sich da bemühen soll, wenn man die fragt, was ist denn dein Problem? Dann kommt als erstes manchmal Geflüchtete, aber wenn man dann weiter fragt, warum eigentlich, dann sind es zu hohe Mieten, dann sind es zu kleine Renten, dann ist es die Zukunftsangst für Kinder und Enkel. Das sind aber soziale Probleme, die sind ja nicht durch Geflüchtete entstanden. Und das kann man eigentlich nicht oft genug erklären. Und wir sehen ja im Prinzip auch in Frankreich an den gelben Westen, wie Front National versucht, das für sich zu annektieren, damit auch die ganze Bewegung zu diskreditieren. Und das muss man wirklich sehr, sehr klar verhindern und sagen, soziale Ungerechtigkeit hat nicht mit dem Thema Einwanderung zu tun, sondern mit einer Fehlverteilung von oben nach unten, beziehungsweise von unten nach oben. Ja, die Spaltung geht ja weiter auseinander. Und Hartz-IV-Sätze wären nicht höher, wenn wir keine Geflüchteten hätten. Das muss man einfach ehrlich sagen.
Das stimmt. Und die romantische Vorstellung, so wie Sie das jetzt gerade vorgestellt haben, wäre, man redet nur lange genug und dann hat man den, der vielleicht rechte Ressentiments aus dieser Lage herausträgt, irgendwann gewonnen für das progressive linke Projekt. Jetzt gibt es aber auch andere Interpretationen. Es gibt einen schönen französischen Ausdruck dafür, les extrêmes se touchent. Es gibt ein anderes Bild des Hufeisens, also rechts und links. Am Ende nähern sie sich politisch immer wieder gefährlich an, in antiliberalen Reflexen, auch in der Politikmethode relativ einfache Antworten auf komplizierte Politik zu geben.
Also ich konnte mit der Hufeisentheorie noch nie was anfangen. Für mich ist es, und ich erlebe das ja auch im Bundestag, weil ich geradeaus genau auf die AfD-Fraktion gucke und ihre Reden mit anhören muss, die sehr oft extrem unerträglich sind. Einen größeren Abstand zu links kann man überhaupt nicht haben als die Rechte.
Mhm. Aber also, wenn man dann zum Beispiel skeptisch ist beim UNO-Migrationspakt, und da gibt es ja prominente linke Mitglieder.
Eine einstimmige Entscheidung der Bundestagsfraktion der Linken, den UN-Migrationspakt zu unterstützen. Was nicht heißt, dass wir an Details in ihm keine Kritik haben. Wir erkennen aber an, dass er in erster Linie Verbesserungen bringt, dass auch Geflüchtetenorganisationen, Migrantenorganisationen das befürworten, dass auch Länder aus Afrika befürworten, dass man ihn unterschreibt und dass er Menschenrechte für Geflüchtete erstmalig auf globaler Ebene überhaupt festschreibt. Selbst wenn die nicht rechtsverbindlich sind, ist es ja immerhin ein erster Schritt, ein globales Problem auch global anzugehen. Und das ist der einzige Weg, der möglich ist.
Alles wunderbar rationale Erklärung. Ich folge Ihnen. Man kann Ihnen gut folgen. Jetzt gucken wir aber zum Beispiel in die politische Landschaft Deutschlands, in die neue Länder kann man wirklich nicht mehr sagen, in die ostdeutschen Bundesländer, in dreien sind Wahlen. Da merkt man, dass diese Erzählung der Linken offenbar sehr viel weniger attraktiv ist als die Erzählung der AfD. Und wenn wir es vielleicht von Deutschland ein bisschen weiten, ich habe immer wieder den französischen Soziologen Didier Eribon im Kopf, wie er seine Kindheit, seine Jugend beschreibt in einem klassisch-kommunistischen Milieu in Frankreich und beschreibt, wie unglaublich ausländerfeindlich, wie homophob das alles ist. Ich fürchte, zumindest im Milieu haben Sie da mehr Überschneidung, als Ihnen lieb ist.
Also ich glaube das nicht. Ich sehe aber, dass wir natürlich ein Problem haben in Ostdeutschland mit den politischen Entwicklungen, die da passieren. Und ich glaube, als jemand, der die Wende selbst erlebt hat, damals 21 Jahre alt war und persönlich an Freunden, Verwandten, Familie, an mir selbst gesehen hat, was es bedeutet, wenn 80% der arbeitenden Bevölkerung ihren Job verlieren. Und wenn sie dann noch über 30 Jahre lang ignoriert werden, aus Geschichtsbüchern quasi gelöscht, ja, selbst wenn von Geschlechtergerechtigkeit die Rede ist und man redet seit so und so vielen Jahren, dürfen Frauen dies und jenes. In Ostdeutschland war das 40 Jahre länger, aber es wird nicht erwähnt. Also wir werden einfach quasi ignoriert.
Das müsste doch klassisch dann der Linken zuspielen. Hat es ja auch lange in den ostdeutschen Bundesländern.
Das war aber möglicherweise auch mehr aus Tradition. Jetzt ist, glaube ich, viele Menschen in Ostdeutschland sind durch die lange Vernachlässigung, das Ignorieren auch ostdeutscher Interessen, des Umbaus der Industrielandschaft dort so desillusioniert, dass sie sich wirklich extrem ohnmächtig fühlen und einfach nur noch irgendwohin nach Politik treten wollen. Und da ist es eine große Herausforderung, ihnen auch wieder die Hoffnung auf eine alternative Machtoption auch im Bundestag zu geben, was für mich eine rot-rot-grüne Variante wäre, die aber offenbar nicht für ausreichend Menschen attraktiv genug oder glaubwürdig genug ist. Und das ist dann natürlich was, wo wir uns fragen müssen, wie kriegen wir das besser hin? Wie kann man aber auch die Bundesregierung dazu zwingen, eine bessere Politik für Ostdeutschland zu machen? Also mit einer jetzt neuen CDU-Spitze, die gewählt worden ist. Und da ist ja keine Generalsekretärin mehr aus dem Osten. Niemand von den Vize ist aus dem Osten. Es gibt niemand an der Spitze der CDU, der irgendwie eine ostdeutsche Beziehung hat. Und das geht halt nicht, weil dann wird Politik an 15 Millionen Menschen vorbeigemacht und die führt dann zu solchen Fehlentwicklungen.
Die Einschätzung von Anke Domscheit-Berg. Im Deutschlandfunk Kultur mein Gast hier heute, die Netzaktivistin und Politikerin Anke Domscheit-Berg. Ein Thema beschäftigt nicht nur die Netz-, sondern auch andere Welten seit gestern. Die Ermittlungen gegen den Journalisten Oliver Schröm wegen des Verdachts, er habe zum Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen angestiftet. Der Hintergrund: Schröm war als Chefredakteur des Recherchepools Korrektiv maßgeblich an der Aufdeckung des massiven Steuerbetrugs beteiligt, der unter dem Stichwort Cum-Ex bekannt wurde. 55 Milliarden Euro, nur mal um kurz die Dimensionen darzustellen. So viel Geld soll da hinterzogen worden sein durch ganz schnelle Aktienbewegung. Ist das ein Angriff auf die Pressefreiheit, Frau Domscheit-Berg? Viele erheben ja diesen Vorwurf jetzt.
Also da gibt es nur eine Antwort. Selbstverständlich ist das ein Angriff auf die Pressefreiheit und er ist gleichzeitig ein immenser Aufruf zu Politikverdrossenheit, weil ich kann mir wenig vorstellen, was Leute derart erbost wie der Umstand, dass Banker einfach so davonkommen, indem sie verschiedene Länder in Europa um 55 Milliarden Euro Steuergeld betrogen haben. Ja, also wir denken noch an die Frau mit dem Kassenbon, die ihren Job verloren hat wegen 30 Cent. Und dann zu lesen, dass nicht diejenigen, die diesen Missstand aufgedeckt haben, dass die jetzt quasi im Visier der Ermittlungsbehörden stehen und bedroht werden mit bis zu 3 Jahren Gefängnis, steht ja im Raum, Geldstrafe wäre auch möglich und nicht die eigentlichen Banker. Also das ist wirklich bodenlos und geht überhaupt nicht. Ich finde es absolut inakzeptabel und dahinter steckt ja sogar eine der Banken, die am tiefsten involviert ist in diesen Cum-Ex-Sumpf. Die hat ja Anzeige erstattet und jetzt soll Deutschland Handlanger werden für eine Bank, die ihre eigene Täterschaft, das geht gar nicht.
Ich würde Ihnen zustimmen, wenn am Ende die deutschen Gerichte so entscheiden. Aber ich widerspreche Ihnen an dieser Stelle auch letztendlich zum Schutze der Gewaltenteilung und der Institution. Es gab da eine Anfrage aus der Schweiz, der die Staatsanwaltschaft jetzt nachgeht durch Ermittlungen. Das ist zunächst mal ein juristisch-rechtsstaatlicher Vorgang. Natürlich sollten, da bin ich in Ihrer Einschätzung, bei Ihrer Einschätzung, diese Ermittlungen letztendlich zur Einstellung des Verfahrens führen. Aber dieser erste Schritt ist nun mal erstmal ein rechtsstaatlicher.
Der bedeutet aber trotzdem, dass man als Staat herausfinden muss, wer die Quelle ist, sonst kann ich das ja nicht genau überprüfen, wer da wen wie aufgefordert oder was kommuniziert hat. Und es gibt ein nach Strafprozessordnung ein Zeugenverweigerungsrecht für Journalisten, ihre Quellen nicht offen zu legen. Und das ist einer der wichtigsten Elemente der Pressefreiheit. Und im Moment wird ja auch gerade diese Woche im Bundestag das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen verhandelt. Und in dem steht
heute Anhörung im Rechtsausschuss des Bundestages.
In dem steht nicht explizit drin, dass es bei diesem Zeugenverweigerungsrecht für Journalisten bleibt. Das steht ja in einem anderen, in der Strafprozessordnung drin. Das ist eine Lücke, die es ermöglichen würde, wenn man sie nicht rechtzeitig schließt, dass tatsächlich Journalisten gezwungen werden können, ihre Quelle und die verratenen Geheimnisse offenzulegen.
Mhm. Wir haben gestern dazu mit Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung gesprochen und der hat da folgendes Bild geprägt mit Bezug auf dieses Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen.
Es kann nicht sein, dass mit einem solchen Gesetz nach geltender und nach zukünftiger Rechtslage illegale, rechtswidrige Geheimnisse geschützt werden. Das wäre pervers, wenn die Rechtsordnung mit der linken Hand etwas schützt oder mit der rechten Hand, was sie mit der anderen verfolgt.
Sagt Heribert Prantl, ich habe Sie richtig verstanden, Sie würden das voll unterschreiben.
Ich würde das voll unterschreiben oder wie ein Twitter-User heute das bezeichnet hat, der sagt, Cum-Ex ist ein anarchokapitalistischer Terrorakt. Das trifft es schon. Also 55 Milliarden Euro sind kein Pappenspiel und das muss man wirklich als hartes Verbrechen ahnden. Und es ist eben auch dieses Missverhältnis zwischen einerseits will man da noch den letzten Buchstaben des Gesetzes gegen die Presse verfolgen und auslegen, was immer da geht. Mindestens die Schweiz versucht das ja gerade bei uns. Mal sehen, wie das bei uns blockiert wird. Andererseits lässt man die aber einfach machen. Also wo ist denn das Gerichtsverfahren, wo die sich verantworten müssen? Mhm. Wo ist der Banker, der 20 Jahre ins Gefängnis muss dafür? Diese Milliarden Euro fehlen uns für Straßen, für Kitas, für Breitbandausbau. Wir brauchen die und wir können nicht immer die Kleinen fangen und hart bestrafen und die Großen laufen lassen. Das geht schlicht nicht.
Jetzt ist natürlich das Problem in solchen Fällen, wo die Lage relativ klar ist, wo wir wissen, diejenigen, die Whistleblower, diejenigen, die Informationen in gewisser Weise zum Teil gegen Rechtsvorschriften freigegeben haben, rausgeholt haben, damit die Öffentlichkeit informiert haben, die tun was Gutes. Nur gleichzeitig, Sie haben ja mal bei McKinsey gearbeitet, richtig? Ja, und auch bei einer anderen Beratungsfirma. Das heißt, Sie wissen ja auch wahrscheinlich sehr gut, was bei Wirtschaftsunternehmen sehr wichtig ist. Vertraulichkeit, Geschäftsgeheimnisse, gerade auch in einer globalisierten Welt. Wir haben das große Thema mit China, wo Geschäftsgeheimnisse quasi geklaut werden, um Produktpiraterie zu betreiben. Das ist ja das große Problem, dass wir eigentlich immer erst im Nachklapp wissen, hat da jemand was Gutes getan oder ist es vielleicht wirklich ein krimineller Akt?
Das stimmt nicht unbedingt. Also in diesem Fall war demjenigen, der diese Geschäftsgeheimnisse verraten hat, ganz offensichtlich, dass es sich um einen kriminellen Akt handelte. Und ich habe unter anderem auch bei Microsoft gearbeitet. Bei Microsoft gab es in den eigenen internen Corporate-Regeln einen Whistleblower-Schutz, wo drin stand, du darfst auch Geheimnisse verraten. Erstmal intern nach Möglichkeit, ja. Und du darfst keinerlei negative Folgen erleiden, wenn dadurch eine Verletzung von Regeln, entweder die Regeln von Microsoft oder gesetzliche Regelungen in dem jeweiligen Land verletzt werden. Und genau so muss das sein. Deswegen brauchen wir auch für die Unternehmen, wo es sowas nicht gibt, einen bundesweit gesicherten Schutz für Whistleblower, den wir im Moment nicht haben. Also es werden oft Whistleblower bestraft, zum Beispiel eine Mitarbeiterin im Pflegebereich der Charité wurde fristlos entlassen, weil sie erst intern eskaliert und dann öffentlich gemacht hat, dass es extreme Missstände im Pflegebereich gab. Da musste erst der EU-Menschenrechtsgerichtshof dafür sorgen, dass sie wieder eingestellt worden ist, weil wir keine nationale Regelung hatten, die genau für diese Fälle Menschen vor Sanktionen schützen, wenn sie ein größeres öffentliches Interesse vertreten, weil ein tatsächlich großer gesellschaftlicher Missstand aufgedeckt worden ist. Mhm. Weil wie anders soll man ihn abstellen?
Ja, aber wie kann man abstellen, dass neben diesen guten Fällen, die wir brauchen, die Leute, die dann den Mut haben, an die Öffentlichkeit zu gehen oder zumindest erstmal auch an interne Stellen, dass wir nicht gleichzeitig auch Querulanten schützen oder eben auch Leute, die wirklich kriminell arbeiten?
Naja, dieser Schutz für Journalisten, der wägt ja auch, der bisher existierende, der wägt ja ab zwischen dem öffentlichen Interesse und ist es ein Missstand von erheblicher Bedeutung oder ist es, ich will meinen Chef ärgern und verrate ein Geschäftsgeheimnis, ja, sagen wir mal die Coca-Cola-Formel oder so. Mhm. Das ist nicht geschützt, das ist auch kein Whistleblower. Also eigentlich kann der gesunde Menschenverstand relativ
unterscheiden. Bleiben wir bei der Coca-Cola-Formel, ja? Wenn da jetzt ein Mitarbeiter sagen würde, die ist unglaublich ungesund.
Dann? Ja, wenn dabei herauskäme, da ist ein giftiger Bestandteil drin, vor dem man Menschen schützen muss, was wir wahrscheinlich herausgekriegt hätten, aber nehmen wir mal dieses fiktive Beispiel, dann wäre das ein erheblicher Missstand, vor dem man Menschen schützen muss und dann ist es wieder legitim.
Ich kann Ihnen zur Beruhigung sagen, Anke Domscheit-Berg und ich, wir trinken hier Tee im Studio.
Ingwer, Zitrone.
Genau. Oh, Sie haben, ich hab's gehabt.
Noch passend gar nicht geguckt. Zur Saison.
Sehr lecker. Das heißt, unsere Stimmen bleiben geölt. Die brauchen wir noch gleich für ein Thema, nämlich die Klimakonferenz in Katowice. Großes Thema diese Woche, die Klimakonferenz in Katowice. Ich habe gerade eine Agentur gesehen, Anke Domscheit-Berg, die mit folgendem Satz beginnt. In Katowice hat die heiße Phase begonnen. Und musste kurz schmunzeln. Natürlich meinen die Verhandlungen, man muss jetzt wirklich zum Ergebnis kommen, aber man kann es natürlich auch anders lesen.
Man kann das anders lesen,
ja. Denn wenn die Weltgemeinschaft da nicht vorankommt bis Ende der Woche, dann kommt sie wirklich die heiße Phase. Sie hat ja de facto auch schon begonnen. Die Frage
3,6 Grad Klimaerwärmung bis Ende des Jahrhunderts, so sieht's aus.
Genau, das Ziel ist nach wie vor 2 Grad, besser sogar 1,5 Grad. Jetzt darf man eine Politikerin in politischer Verantwortung natürlich nie so pessimistisch fragen, aber kann das überhaupt noch gelingen?
Ich wünschte, ich wäre in politischer Verantwortung insofern, als ich in der Regierung säße, die darüber wirklich entscheiden kann. Ich bin ja nur Opposition in Anführungszeichen. Gysi sagte mal, man kann den Zeitgeist bestimmen, man kann aber auch Salz in Wunden streuen und das würde ich an dieser Stelle immer wieder tun.
Mhm. Wo streuen Sie?
Ja, ich streue, weil die Bundesregierung hat, wie bei vielen anderen Themen, von Breitband bis sonst wohin, ja viele Dinge versprochen. Auch, dass man 40% weniger CO2-Ausstoß bis 2020 hat und muss jetzt zugeben, dass sie das nicht schafft. Und wenn man da genau hinguckt, liegt es natürlich an langfristigen Versäumnissen, die passiert sind. Wo wir dann, weiß ich, Besuch bekommen von norwegischen Abgeordneten, die uns erzählen, wie sie dafür gesorgt haben, dass es da ganz viele saubere E-Autos gibt, indem sie, weiß ich, die von Steuer freistellen. Und da wird jetzt jedes vierte Auto ist schon ein E-Auto und ab 2030 werden gar keine anderen mehr zugelassen. Und wenn man das vorher weiß, ich glaube, es war sogar noch früher, dann stellt sich ja auch eine Industrie darauf ein. Was machen wir? Wir hofieren die Dieselindustrie. Also wir machen exakt das Gegenteil. Wir reden von energetischen Gebäudesanierungen, wenn man die Bundesbehörden und Landesbehörden fragt, wie viele von den Gebäuden der Bundesregierung sind denn energetisch saniert worden, dann kommt ein einstelliger Prozentsatz raus. Es sind ja auch nicht die Fahrdienstflotten saubere Autos ausstoßfrei, ja, CO2-ausstoßfrei. Man könnte also so viel auch politisch regeln.
Jetzt haben Sie gar nicht, das hätte ich jetzt von der Agenda her erwartet, die Kohle genannt. In Katowice ist das große Thema, dass wir weltweit einen relativ schnellen Kohleausstieg brauchen, wenn wir das überhaupt noch hinkriegen wollen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, naja, im Bundestag sind Sie ja Opposition und können nicht wirklich mit Steuern. Es gibt ja Landesregierungen, an denen Sie beteiligt sind, unter anderem in Ihrem Bundesland auch, in Brandenburg. Und da hatte man sich jetzt gerade vor einiger Zeit erst in der Koalition mit der SPD drauf geeinigt, übrigens auch die Klimaziele runterzusetzen, von ambitionierten 72% runter.
Fairerweise muss man sagen, auf 55-60%, was immer noch erheblich mehr ist als die Ziele für den Bund insgesamt, die bei 40% liegen und nicht erreicht werden. Mhm. Also wir werden die 55-60 erreichen, aber das hat natürlich steht und fällt mit dem Kohleausstieg in der Lausitzregion, das ist gar keine Frage. Und das ist ein Thema, das ja nicht bloß ein landespolitisches Thema ist, sondern wo wir genau wie für andere Kohleregionen das auch bundespolitisch betrachten müssen, dass man also guckt, wie schafft man denn einen derartig großen, umfangreichen Strukturwandel so, dass er keine extremen sozialen Verwerfungen nach sich ziehen.
Das ist das Modewort jetzt auch in Katowice, der sozial abgefederte Übergang. Ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, das heißt eigentlich übersetzt bei ganz vielen, ja, mach mal nicht so schnell, bisschen weniger ambitioniert.
Das darf es nicht heißen.
Letztendlich also auch Stichwort Gelbwesten. Was wurde als erstes zurückgenommen? Eine Ökosteuer, die Benzin teurer machen sollte, um auch den Klimawandel zu bekämpfen, um weniger Automobilität zu
haben. Ja, da war aber, glaube ich, das Hauptproblem war da nicht die Ökosteuer alleine, sondern es war, dass man angekündigt hatte, auch im Wahlkampf, dass man auf beiden Seiten, also bei den Reicheren und bei den anderen quasi Einschränkungen vornimmt, dass man in Wirklichkeit aber die Reichen entlastet hat, in der Praxis über steuerliche Vergünstigungen für sie und so weiter, die Daumenschraube aber bei denen ansetzt, die über Verbrauchssteuern, wie sie die Benzinsteuer darstellt, besonders belastet werden. Und diese Ungerechtigkeit, die regt Menschen auf und so darf man es natürlich nicht machen. Es zeigt aber auch hervorragend, wie eng Umweltpolitik und Sozialpolitik miteinander verknüpft werden müssen, weil sie sonst nicht funktionieren. Ich kann die Energiewende nicht hinkriegen, wenn ich das nicht sozial gerecht mache, weil es nicht funktioniert, wenn nur drei Hanseln mitmachen. Ich muss alle mitnehmen und das funktioniert eben nur bei einer vernünftigen Lastenverteilung, die wir nicht auch nur in einem Land hinkriegen müssen, sondern die wir auch global hinkriegen müssen. Es sind ja viele Länder sehr viel deutlicher davon betroffen, obwohl sie viel weniger ursächlich sind für den Klimawandel. Das sind ja hauptsächlich die westlichen Industrienationen. Wir haben zwar heiße, trockene Sommer erlebt in Deutschland, aber das ist nicht vergleichbar mit Inseln, die komplett absaufen oder mit Ländern wie Bangladesch, die überschwemmt werden und noch ganz andere Katastrophen auszuhalten haben.
Das ist richtig. Unterschreibe ich voll und ganz. Aber Politik ist ja manchmal gemein. Da stehen Sie dann möglicherweise jetzt als Politikerin auch vor der Frage, ist es Ihnen lieber, dass eine Umweltministerin Svenja Schulze in Katowice ein klares Kohleausstiegsdatum benennt, auch wenn das dann in der Lausitz bedeutet, dass da früher und schneller die Jobs verloren gehen?
Ich möchte den frühestmöglichen Kohleausstieg. Da will ich überhaupt nichts dran interpretierbar sehen. Also spätestens 35, am liebsten früher, sollte der Kohleausstieg passiert sein. Und ich glaube, also in der Lausitz arbeiten Pi mal Daumen 8000 Leute direkt in der Braunkohle. Und es ist, wenn man das mit der Prignitz vergleicht, immer noch eine Region, der selbst bei Abzug der 8000 Arbeitsplätze es besser gehen würde als der Prignitz, von der keiner redet. Also man muss schon gucken, es gibt dort auch Fachkräftemangel in der Gegend. Man muss aber dafür sorgen, wie kriegt man vernünftige Qualifizierungen hin? Wie kriegt man es hin, dass dort die arbeiten ja im Moment tarifgebunden? Wie kriegt man es hin, dass sie vernünftige, auch tarifgebundene Arbeitsplätze haben? Also es ist nicht, glaube ich, das totale vorbestimmte soziale Desaster, sondern es gibt Möglichkeiten, das politisch abzufedern und auch alternative Zukunftsszenarien zu schaffen. Wo bleibt denn der große Breitbandausbau da in der Lausitz, wo die Bundesregierung sagt, von unseren vielen Fördermilliarden, die wir da, weiß ich, über Lizenzversteigerungen für Mobilfunk einnehmen, da fließt dann auch was in die Lausitz. Das wird jetzt alles langsam als Idee mal erzählt, aber es ist schon 5 bis 10 Jahre zu spät.
Anke Domscheit-Berg, Bundestagsabgeordnete, wird hier gleich aufbrechen in den Bundestag. Da ist die Fragestunde, die neu eingeführte, jetzt zum zweiten Mal. Fragen an die Bundeskanzlerin. Haben Sie eine Frage an die Bundeskanzlerin?
Ich hätte Sie wirklich gerne was gefragt. Also am Ende jeder meiner Reden, egal ob es um Breitbandausbau oder künstliche Intelligenz geht, sage ich immer den Satz: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass das Informationsverbot zum Paragraph 219a über Schwangerschaftsabbrüche nicht ins Strafgesetzbuch gehört. Das wird im Moment, die Abschaffung dieses Paragraph, blockiert durch die CDU in der Koalition. Und ich hätte gern Angela Merkel ganz persönlich gefragt, wie sie dazu steht. Würde sie der Abschaffung des Informationsverbots zu Schwangerschaftsabbrüchen zustimmen? Ja oder nein? Klare Antwort hätte ich gern.
Klare Antwort. Tja, das ist dieser Wunsch, den man bei dieser Bundeskanzlerin irgendwie immer mal wieder mit sich trägt. Ich vermute mal, wahrscheinlich würden sie die nicht bekommen. Aber man muss manche Fragen ja trotzdem stellen, auch wenn man keine Antworten bekommt. Vielen Dank, dass Sie meine Fragen heute beantwortet haben, Anke Domscheit-Berg.
Danke für die Einladung.
Mein Name ist Corbinian Frenzel und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Albrecht von Lucke dann zu Gast, hier gleich nach den Nachrichten, der Länderreport.